An diesem Mittag begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb und auch ebenso grüße ich alle Hörer von Radio Maria Südtirol. Stellen Sie sich vor, da ist ein kleines afrikanisches Mädchen in einem kleinen Dorf im Sudan. Da wächst es von seinen Eltern, Geschwistern geliebt, relativ friedlich und glücklich auf. Mit 5 Jahren muss es einen ersten Überfall von Sklavenhändlern erleben. Die große Schwester bleibt für immer verschollen. Das Dorf ist in großer Trauer. Aber das Leben muss auch wieder weitergehen. 2 Jahre später, das Mädchen ist 7 Jahre alt, muss es ein ähnliches Schicksal erleiden. Es wird von 2 Bewaffneten entführt und nach vielen Qualen der Einsamkeit, der Verlassenheit, der körperlichen Tortur wird es selber als Sklavin verkauft. Nie wieder wird dieses Mädchen seine Familie sehen. Die Sklavenhändler nennen sie zynisch Bakita, was in Arabisch so viel heißt wie »Du hast Glück gehabt«. Bevor sich dieser Spruch aber bewahrheitet, muss Bakita noch viele für uns unvorstellbare Qualen erleiden. Später kommt sie nach Italien, wird von einem italienischen Vizekonsul gut behandelt. Schließlich darf sie Christin werden und sogar in einen Orden eintreten. 1893 darf sie ihre ewigen Gelübde ablegen. Von ihr ist überliefert, sie sagt, »O Herr, könnte ich doch nur meinen Brüdern und Schwestern in Afrika von deiner Güte erzählen. Wie viele Seelen könnte ich für dich gewinnen? Jesus, gib, dass sie dich alle kennen und lieben lernen.« Das sagt eine Frau, die selber so viel Leid erlitten hat, erduldet hat und später eigentlich allen nur das Beste will, weil sie meint, nur so konnte sie überhaupt Jesus kennen und lieben lernen. Und so wird von ihr gesagt, sie liebte alle aus Liebe zu Gott. Also sie war dann ja in Italien in der Nähe von Venedig und jeder muss sie in diesem kleinen Dorf, wo sie war, bewundert haben, weil sie ein tiefes inneres Leben führte und sie hatte ein großes Herz. Ihr einziges Interesse galt dem Schicksal der anderen, so wird über sie berichtet. 1992 ist sie von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden und 2000 dann heilig gesprochen worden. Am 8. Februar feiern wir den Gedenktag der Josefina Bakita und ich freue mich, dass ich jetzt hier Pfarrer Thomas Sauter hier bei Radio Horeb in der Sendung begrüßen darf aus der Pfarrei Lustenau, der in der Diözese Feldkirch in Österreich, und dass Sie uns noch viel mehr über diese heilige Sklavin erzählen werden. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Engert.
Ja, wie ist es Ihnen gegangen, als Sie zum ersten Mal von dieser heiligen Sklavin gehört haben? Hat Sie da auch was ganz besonders angerührt, vielleicht anders als bei anderen Heiligen? Da hat man ja schon so ein bisschen, ja, das ist einem vielleicht geläufiger und gewöhnlicher, aber hier tritt einem ja nochmal ein ganz anderes Leben auch entgegen.
Also Sie haben gesagt, ja, sie war da in einem Dorf bei Venedig und ich durfte einmal an ihrem Grab die Messe zelebrieren, nämlich in Schio. Und da habe ich sie eigentlich dann so kennengelernt und in Schio habe ich auch die Biografie von ihr bekommen, in die Hände bekommen. Und mir gefällt, klar, wir haben aufgeschrieben als Text eine heilige Sklavin, sie war eine farbige, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, oder ganz früher hätte man gesagt, eine heilige Negerin, das sagt man nicht mehr, das ist schon ganz klar, keine Frage. Aber das hat mich so beeindruckt, wie Gott Menschen führt, wie Gott Menschen berührt, wie Gott das Schicksal mit unserem Ja-Wort zusammen, wie er dieses Schicksal dieser Bakita, Josefine Giuseppina Bakita, wie er sie geführt hat, dass sie sagen konnte, wenn ich jenen Sklavenhändlern begegnen würde, die mich geraubt haben und auch jenen, die mich gefoltert haben, so würde ich niederknien und ihnen die Hände küssen, denn wäre dies nicht geschehen, so wäre ich jetzt nicht Christin und Ordensschwester. Und das ist es genau, was mich so berührt bei dieser Heiligen, die so einfach war, so einfach. Sie hat keine Kirche gegründet, sie war kein Bischof und kein Papst und kein Kardinal und nichts. Sie war eine ganz einfache Canossianerin, so in der Nachfolge der heiligen Magdalena, so eine Büßerin. Sie war so einfach, so einfach, so einfach, so einfach. Aber sie war, das haben Sie ganz richtig so gesagt, sie war so eine ganz große Liebende. Sie war eine ganz große Liebende. Alle Menschen, die zu ihr gekommen sind, die sind garantiert total getröstet weggegangen. Total getröstet weggegangen. Und wir kennen, vielleicht kennt ihr am Radio so Menschen auch, wo man so getröstet wird, wo man so, ach, so einen Trost, wo man so mit einer Hoffnung geht. Ja, das sind wirklich die mit Gott verbundenen Menschen, die oft auch ein schreckliches Schicksal haben. Und wenn man die Geschichte von Paquita so liest, boah, da wird es einem ganz anders. So ein kleines Mädchen, gell? Die wurde ja entführt und hat ihren Namen dann vergessen. Die wusste nichts mehr, wie sie heißt, woher sie kam. Sie wusste nichts mehr. So groß war der Schreck, dass sie wusste nicht mehr, wie sie heißt. Weg. Und dann haben sie sie Paquita genannt, die Glückliche. Ja.
Also doch ganz, ja, sehr anrührend. Ich lade auch alle ein, dass wir uns auf sie einlassen, auf das Leben von dieser farbigen, schwarzen Sklavin sozusagen, die eine ganz große Liebende geworden ist. Und ja, wenn Sie das Glück hatten, Herr Pfarrer Sauter, auch bei der Paquita am Grab eine Messe zu feiern, also im italienischen Schio bei Venedig, dann war das bestimmt auch eine ganz besondere Erfahrung, und ich vermute, dass Sie aus dieser Erfahrung heraus nochmal eine ganz andere Nähe haben zu dieser Person, zu dieser, ja, Paquita. Wie hat das alles angefangen? Vielleicht auch ist gar nicht so unwichtig für uns zu verstehen, wie war das Leben in diesem afrikanischen Dorf eigentlich?
Ja, da gibt es ein sehr gutes Büchlein eigentlich. Da gibt es ein sehr gutes Büchlein. Da heißt es zum Beispiel drin, die älteren Mädchen und Jungen schlafen in getrennten Räumen, in ihren Hütten. Die Hütten sind kreisförmig, über die Schlammwände ist das Strohdach gelegt. Ganz einfach, wenn man aus einer gewissen Höhe ein Dorf betrachtet, hat man den Eindruck, ein riesiges Pilzbeet zu sehen. Aber was so primitiv erscheint, ist gar nicht so primitiv, nämlich die Dächer, sie sind so richtig gut gemacht worden, wie von einem Architekt, wie das Nest eines Webervogels. Und die Leute genießen das Leben so viel, dass sie es mit Gebärden und mit dem Rhythmus ausdrücken sollen. Man wird eine Mahlzeit auslassen können, aber kein heiteres Tanzen. Die Strohhütten, die sind gemacht für jeweils zwei. Um den Hof herum, wohlgeordnet, erheben sich die Hütten der Bewohner. Jeweils zwei pro Familie. Der eine für die Eltern und die Kleinkinder, die anderen als Küche und als Speisekammer. Und mit Recht heißt es hier in diesem Büchlein, denn auch in Afrika gibt es Diebe. Aber auch fürchterliche, wilde Tiere und nicht weniger fürchterliche Räuber. Es war also leichter, nicht die Tür zu verschließen, die nicht vorhanden war, sondern den Riss mit dornigen Gesträuchern zu versperren, also die Tür, die Öffnung zu versperren mit Sträuchern, mit dornigen. Es war halt eben so. Also das Leben in diesen Dörfern zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert, es war so ganz einfach. Sandiger Boden, wellige Böden. Dann heißt es hier, die Familie von Paquita war wohlhabend. Ihr Vater war der Bruder des Dorfhäuptlings. Er besaß Boden mit vielen Pflanzungen und Vieh, die von Arbeitern versorgt wurden. Die Mitglieder ihrer Familie, die Eltern und die sechs Kinder, waren sehr vereint und liebend. In ihrem langen Leben erinnerte Paquita verschiedene Male an ihr bescheidenes, armes Hütchen, das aber für ihre Familie und sie alles war. Und in diesem Gebiet des Sudan, da ist sie ja geboren, in der Nähe des Berges Agilerei, haben die Wohnungen der Landbewohner Einwohner so ähnliche Merkmale, dass du, wenn du eine siehst, alle gesehen hast. Alles war im Prinzip genau gleich. In der Mitte ist ein großer Platz, ein Spielplatz für die Kinder, ein Treffpunkt für die Erwachsenen und am wichtigsten für die Dazhu eine Esplanade, wo alle tanzen können. Denn diese Leute genießen das Leben so viel, dass sie es mit Gebärden und mit Rhythmen ausdrücken sollen. Man wird eben eine Mahlzeit auslassen, aber kein heiteres Tanzen. Das war so dieses Leben zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert, denn sie wurde ja 1869 wurde sie geboren. 1947 starb sie. Also es war irgendwie ganz einfach und trotzdem stammte Bhagita, so heißt es hier in dieser Biografie, aus einer wohlhabenden Familie. Ihre Familie war wohlhabend. Ja, das war das, bis eben dann zu diesem Tag, wo sie fortgelaufen sind. Sie sind fortgelaufen und dann...
Frau Sauter, ganz kurz vielleicht noch, wenn Sie uns auch darüber was erzählen können, wie kann man sich denn so dieses Stammesrituale vorstellen? Weil wenn man das so hört, ja, sie ist dann so eine ganz wohlbehütet, wenn man das so ein bisschen was liest oder was sich anschaut, denkt man, oh ja, die kommt aus einer wohlbehüteten Familie, aber das ist ja von der Kultur her uns auch erstmal ganz fremd. Aber wie Sie so sagen... Genau, was für religiöse Stammesriten haben die gepflegt oder welchen Stamm gab es denn da zu der Zeit in dem Gebiet?
Ja, schaue ich mir gerade nach. Genau, die Wurzeln, dann ihre Religion. Die Religion durchdringt das ganze Leben der Afrikaner und das geschieht seit undenklichen Zeiten. Und so kann man sagen, dass der Glaube und die religiöse Mentalität schon vorhanden waren, noch bevor sie mit einem Namen benannt wurden. Animismus. Animismus. Das war die von Bhagita und ihrer Familie bezeigte Religion. Was ist Animismus? Er beschreibt allen empfindlichen Gegenständen. Na, Animismus schreibt allen empfindlichen Gegenständen, belebten und unbelebten, ein Leben, eine Tätigkeit, eine Macht zu. Die menschliche, aber auch eine sie übertreffende Eigenschaft hat. Und dieser Lebenspuls kann unter gewissen Bedingungen mit dem Individuum oder mit einer menschlichen Gruppe in Verbindung treten. Aber immer auf geheimnisvolle und also furchtsame Weise. Das treibt zum andächtigen Respekt und zur Anbetung wegen seiner natürlichen Dynamik. Es ist so eine Naturreligion. Der Animismus schreibt allen empfindlichen Gegenständen ein Leben, eine Macht, eine Tätigkeit zu. Es bleibt aber schwierig festzusetzen, bis zu welchem Punkt der religiöse Schwung an dem Gegenstand, an dem natürlichen Phänomen festhält oder ihn sogar übertrifft, bis zum Urgrund und bei der höchsten Gewalt anzukommen. Also der Animismus versucht irgendwie durch eine besondere Verehrung der Totenseele, Seelen, sie zu verwirklichen. Es ist also so eine Naturreligion, so eine afrikanische Naturreligion. Und die Menschen dort haben so eine große, tiefe Achtung vor den Alten, wie auch vor den noch nicht geborenen Kindern, weil sie näher den Seelen der Verstorbenen sind. Das ist auch so ein besonderer Totenkult. Durch diese arbeitsamen Gewohnheiten erreicht man irgendwie die Idee eines allmächtigen, höchsten Wesens, das man immer zu fürchten hat. Und das ist ja dann eben dieser große Sprung zum Christentum, dieser persönliche Gott, dieser Abba und nicht im Gegensatz dazu dann dieser unbekannte Gott, dieser furchterregende Gott, wo man nie weiß, wie er reagiert. Und das war ja dann zeitlebens, war das ein großes Anliegen von Bhagita, dass sie den Menschen Afrikas eben diesen Vatergott, diesen dreifaltigen Gott näher bringen kann. Bhagita konnte also mit Recht behaupten, dass sie nie Götter angebetet hatten. Nie. Andererseits war ihre schmerzliche Erinnerung auch wahr. Hätte ich im Laufe meines Lebens Gott kennengelernt, wie wenig hätte ich gelitten. Also, das sind so diese Naturreligionen mit diesem ganz besonderen Totenkult, wo eben, ja, wo man die Toten so verehrt hat und die ungeborenen Kinder sozusagen, weil die den Toten noch näher waren. Das war so für diese Menschen ganz wichtig. Und sie hatten so ein schreckendes Gottesbild. Also keinen persönlichen Vater, keinen Gott, der die Liebe ist, sondern einen Gott, vor dem man wie Angst haben muss, wenn man nicht weiß, wie er reagiert, und man muss sich fürchten vor ihm.
Ja, gut, dann schauen wir doch weiter, wie es ihr dann in ihrem Leben ergangen ist, was sie ja für auch grausame Momente erlebt hat, wo sie dann von zwei Bewaffneten entführt wurde.
Ja, genau. Sie sagt einmal, sie wurde von arabischen Sklavenhändlern, Sklavenjägern geraubt, 1878. Und sie sagt dann, ich war etwa 9 Jahre alt, als ich eines Morgens mit einer Freundin abseits vom Dorf über die Felder spazierte. Plötzlich kamen zwei Fremde auf uns zu. Einer packte mich grob mit einer Hand, während er mit der anderen ein Messer aus seinem Gürtel zog. Er drückte es mir zwischen die Rippen und befahl mit herrischer Stimme, wenn du schreist, stirbst du. Folge uns. Versteinert vor Schreck konnte ich weder schreien noch weinen. Niemals eben sollte Paquita ihre Familie wiedersehen. Durch den Schock der Entführung konnte sie sich weder an den Namen ihrer Angehörigen noch an ihren eigenen Namen erinnern. Und so nannten sie die Sklavenhändler ironisch Paquita, die Glückliche. Und wenn man dann so schaut, wie das mit diesem, muss man sich so vorstellen, gell, ein 9-jähriges Mädchen. 5-mal wurde sie auf Sklavenmärkten verkauft. 5-mal verkauft und sie wechselte den Besitz. Und was mich denn so wirklich schrecklich dunkt und schrecklich scheint, ja, was diese Sklavinnen und Sklaven, was die alles mitgemacht haben. Wie menschenverachtend das auch war. Das war schrecklich. Und selbst wenn man dann so liest, sie wurde dann auch tätowiert, und das, wenn man das so liest, wie sie das so beschreibt, und das berührt mich eigentlich so wahnsinnig. Sie sagte einmal, das Schlimmste war für uns die Tätowierung. Man hatte die Gewohnheit, dass die Sklaven zur Ehre des Herrn besondere Zeichen oder Furche auf dem Körper tragen mussten, die man mit einer Tätowierung durch Einschneiden erhielt. Bis zu diesem Augenblick hatte ich noch kein Zeichen. Meine Kameradinnen hatten dagegen viele, auch auf dem Gesicht und auf dem Arm. Und gut, unsere Frau versteifte sich auf die Idee, dieses Geschenk denjenigen, die noch nicht tätowiert worden waren, zu machen. Wir waren 3. Es kam eine in diesem grausamen Handwerk tätige Frau. Sie führte uns unter den Laubengang, und die Frau stand hinter uns mit der Reitpeitsche in der Hand. Die Frau ließ sich einen Teller weißes Mehl, einen anderen mit Salz und ein Rasiermesser holen. Dann befahl sie der ersten von uns, sich auf den Boden niederzulegen. Während 2 der stärksten Sklavinnen das eine Mädchen an den Armen und das andere an den Beinen hielten. Die Peinigerin beugte sich dann über sie und begann, etwa 60 feine Zeichen mit dem Mehl auf dem Bauch dieser Unglücklichen zu machen. Ich war dort und beobachtete die Szene mit aufgesperrten Augen und dachte, dass danach ich auch dieses grausame Schicksal gehabt hätte. Als sie mit dem Markieren fertig war, nahm sie das Rasiermesser und Schnitte prasselten auf jedes von ihr vorgezeichnete Zeichen herunter. Die Ärmste stöhnte und das Blut tropfte aus jedem Schnitt, aber das reichte noch nicht. Nachdem die Frau diese Handlung beendete, nahm sie das Salz und rieb jede Wunde mit aller Kraft, damit es hineintrete und den Schnitt vergrößere, um die Ränder geöffnet zu halten. Welcher Schmerz, welche Qual! Und auch ich zitterte, da ich derselben Handlung bestimmt war. Dann kam ich an die Reihe. Und die durften sich ja denn auch nicht kratzen oder drüberfahren über die Wunde oder so, weil dann hätte es Blutvergiftung oder hätte, ja, dann wären sie gestorben.
Mehr als aber manche sind ja auch gestorben an dieser Tortur. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, als wäre das nur also aus boshafter Qual eigentlich denen zugefügt worden. Und wenn Sie sagen, man liest Tätowierung, dann denkt man an was anderes, aber das war eine Massakrierung.
Und vor allem auch, wie die umgegangen sind mit den Mädchen. Ja, wenn die einen Fehler gemacht haben, dann wurden die ausgepeitscht und einfach liegen gelassen. Und deshalb denke ich auch so, soll diese heilige Josephine Pagita uns heute auch so eine Hilfe sein für all die Menschen, ob jung oder alt, die heute auch noch versklavt werden. Das ist ja nicht einfach vorbei, sondern das gibt es ja heute auch noch, diese moderne Sklaverei auch. Da müssen wir ja nur noch mal nach Bangladesch oder Indien oder wo auch immer hingehen, da sehen wir das ja alles noch. Und wenn man das da so liest, denn diese Biografie, wie diese Sklavenhändler da mit diesen jungen Mädchen umgegangen sind, die Frauen, das war sowas von menschenverachtend, das war einfach schrecklich. Und so wurde Pagita 5-mal an- und verkauft. Und eben ganz zum Schluss kam sie zu diesem italienischen Konsul, an den sie verkauft wurde, Callisto Legnani. Und ich wurde gefragt, ihm einen Kaffee zu bringen. Ich sah, dass er mich von oben bis unten musterte, aber ich dachte nicht, dass er mich verkaufen wollte. Ich verstand es nur am nächsten Morgen, als der türkische General befahl, dem Hausmädchen des Konsuls zu folgen, um ihr eine Hülle tragen zu helfen. Dann wurde sie wieder verkauft und kam dann eben nach Italien. Diesmal war ich eben glücklich, denn der neue Herr war sehr gut und begann sofort mich viel zu lieben. Als Beschäftigung musste ich den Hausmädchen in den häuslichen Arbeiten helfen. Ich bekam keinen Verweis, weder Strafe noch Schläge, so dass ich kaum glauben konnte, solch einen Frieden und Ruhe zu genießen. Und da war sie bei diesem italienischen Vizekonsul, war sie 2 Jahre. Und dann musste dieser Konsul wegen schwerwiegender Angelegenheiten nach Italien zurück. Ich weiß den Grund nicht, aber als ich Italien nennen hörte, deren Schönheit und Zauber ich nicht kannte, kam mir ein sehr lebhafter Wunsch ins Herz, den Herrn zu folgen. Er liebte mich, so dass ich es wagte, ihn zu fragen, ob er mich nach Italien mitnahm. Gott wollte das. Ich verstand es später. Noch konnte ich die Freude, die ich damals empfang, noch nicht verstehen. Wir reisten ab und dann kamen wir einen Monat später oder kamen sie und dann gingen sie nach Italien zurück. Genau. Afrika, Moment, das sage ich mal schnell. Afrika, mein Vaterland, lebe wohl. Genau.
Und das so sollte es sich wohl auch bewahrheiten. Ich glaube, da ist sie auch nicht zurückgekehrt.
Nee.
Aber machen wir an dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Gedenkpause, so wie ja auch Ja, dieser Gedenktag der Josefina Bakhita, der 8. Februar. Papst Franziskus erklärte diesen Tag auch zum internationalen Tag des Gebetes für die Opfer von Menschenhandel. Und wie Sie sagen, ja, das war ja sehr eindrücklich und auch eben sehr grausam, was Sie da geschildert haben über das Schicksal dieses Mädchens, das durch die, ja, durch die Tortur der Sklaverei und der Quälerei hindurch musste. Aber dass es so etwas ja heute genau auch noch gibt, in ganz unterschiedlichen Formen, das darf man vielleicht nicht vergessen. Und umso erstaunlicher und großartiger ist ja eigentlich an dieser Lebensgeschichte, dass genau dieser Mensch, dieses Mädchen aus einem afrikanischen Dorf dann zu einer großen Liebenden wird, auch im Orden der Töchter der Liebe dann eintritt. Ja, hören Sie uns auch gerne weiter zu. Pfarrer Thomas Sauter spricht auch noch weiter über das Leben, nämlich wie Josefina Bakhita dann schließlich auch Christin werden konnte, als sie nach Italien kam. Und Sie haben auch im Anschluss an diese Lebensgeschichte selber die Möglichkeit, sich hier zu Wort zu melden. Ich gebe an dieser Stelle einfach schon einmal die Hörernummer durch. Das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie dann auch noch eine Frage haben, vielleicht auch etwas berichten können, weil Sie selber dieser Heiligen begegnet sind, wo und wie auch immer, das würde uns dann natürlich auch interessieren, können Sie sich dann auch gerne melden. Jetzt erst einmal eine Musik und dann geht es hier weiter in der Spiritualität mit dem Leben der heiligen Josefina Bakhita, einer heiligen Sklavin aus Afrika. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen heute über die heilige Sklavin Josefina Bakhita. Thomas Sauter bringt uns ihr Leben nahe. Und sie hat ja selber eine Biografie dann schließlich am Ende ihres Lebens geschrieben. Und da gibt es eben auch eine etwas nicht so glückliche Übersetzung vielleicht, aber aus der sie uns doch vieles Wesentliche auch nahebringen können. Eben Josefina Bakhita, so wurde sie genannt, zynisch von den Sklavenhändlern. Bakhita, was im Arabischen heißt, die Glückliche, oder du hast Glück gehabt, weil sie selber so verstört war, dass sie nicht einmal mehr ihren Namen wusste, haben sie uns erzählt, Herr Pfarrer Sauter, wo sie doch eigentlich in einem, ja, in einer friedlichen Heiterkeit aufgewachsen ist, in einem afrikanischen Dorf, wo eben der heitere Tanz und das Leben, so eine Naturreligion, aber doch, wo die Menschen einfach, friedlich und doch glücklich gelebt haben, wie einem das hier so erscheint, wie Sie das erzählen und ja auch Ihrer eigenen Erzählung dann entnehmen. Wie kam das dann? Also sie hatte dann wirklich das Glück, nachdem sie an fünfmal als Sklavin verkauft wurde, dass sie nach Italien kam und dort sollte dann auch eine Wende einsetzen. Wie kam das, dass sie dann Christin wurde?
Na gut, der Konsul kam 1885 nach Italien zurück und dann nahm er die 16-jährige Bakhita mit und schenkte sie der Familie Micheli als Kindermädchen für ihre kleine Tochter Mimina. Und die beiden, Bakhita und diese Mimina, zogen 3 Jahre später zu den canossianischen Schwestern in Venedig. Und die wurden dort zur Erziehung ihnen anvertraut. Und dort lernte Bakhita endlich jenen Gott kennen, den sie schon als Kind im Herzen gespürt hatte, ohne es zu wissen, wer er war. Und so sagte sie dann einmal: Wenn ich Sonne, Mond und Sterne sah, fragte ich mich oft, wer ist wohl der Eigentümer all dieser herrlichen Dinge? Und in mir war eine große Sehnsucht, ihn zu sehen, ihn zu kennen und ihm Ehre zu erweisen. Und dann eben war sie im Katechumenat. Sie durfte Christin werden und ohne lesen und schreiben zu können, hörte die beinahe 20-Jährige aufmerksam beim Katechismus zu. Und sie sagte dann auch: Ich trank die christliche Lehre und war so glücklich, als ich hörte, dass Gott meine Leiden gesehen hatte. Und am allermeisten aber beeindruckte und berührte sie, dass sie Gottes geliebte Tochter war. Und immer wieder fragte sie so ihre Katechetin, bin ich wirklich Tochter Gottes? Ich, eine ehemalige Sklavin, eine Schwarze? Und er liebt mich, obwohl ich ihm nichts zu geben habe? Das ist das Wahnsinnige. So wie Gott sie führt, so wie Gott sie so geführt hat, gell? Diese Sehnsucht schon als Kind. Wer ist der Eigentümer von Sonne, Mond und Sterne? Und bin ich wirklich eine geliebte Tochter dieses Gottes? Hat Gott meine Leiden gesehen? Und liebt er mich, ohne dass ich ihm etwas geben könnte? Und das ist genau dieser Gegensatz, es ist so dieser volle Gegensatz zu diesen Naturreligionen Afrikas. Liebt er mich, ohne dass ich ihm etwas geben könnte? Und nach einigen Monaten Katechumenat empfing die 21-Jährige 1890 am selben Tag Taufe, Firmung und die heilige Erstkommunion. Und dort erhielt sie dann ihren neuen Taufnamen, Josephine, Giuseppina. Und man sah sie später noch oft den Taufbrunnen küssen, wobei sie dankbar sagte, hier machte mich Gott zu seiner Tochter. Und das ist das Wunderbare, gell? Das ist dieses Wunderbare, dieser Gedanke. Gott macht uns zu Söhnen und Töchtern. Gott gibt uns eine Würde. Gott stattet uns ganz neu aus mit dieser Gotteskindschaft. Und obwohl es zu der damaligen Zeit äußerst ungewöhnlich war, eine schwarze, das muss man sich vorstellen, ich sage das jetzt bewusst so, gell? Eine Schwarze in den Orden aufzunehmen, durfte Bakita trotzdem bei den Canossianerinnen eintreten. Das war schon etwas ganz, ganz Ungewöhnliches.
Das wurde auch zuerst abgelehnt, hieß es, oder? Wegen ihrer schwarzen Hautfarbe soll sie ja wohl erst abgelehnt worden sein.
Ja gut, das kann natürlich ganz gut sein, gell? Da müsste ich jetzt gerade nochmal in dem Büchle dann auch lesen. Das kann natürlich ganz leicht sein, dass es da auch
Bedenken. Von welcher Seite weiß ich nicht, aber ich habe da nur gelesen, dass eben vor allem der Kardinal von Venedig sich da dann stark gemacht hat, sich eingesetzt hat, also umso erstaunlicher, also weil da ja wahrscheinlich auch so gewisse Machtstrukturen oder da Positionen etwas galt, aber dass genau dann so jemand sich noch dafür einsetzt, dass genau dieses Sklavenmädchen in den Orden eintreten darf als Schwarze. Heute ist uns das ganz unverständlich, aber so war es natürlich zu diesem Zeitpunkt.
Ja klar, natürlich. Genau, das war natürlich zu dieser Zeit war es natürlich klar, dass man sie nicht einfach bloß so, dass es schon was ganz Besonderes war. Würde Bakita also Ordensschwester werden können? Ich schaue da gerade noch ein bisschen nach in diesem Büchlein. Da hinten drin, da sind ganz viele Bilder.
Ja, gut. Genau, später durfte sie dann ja auch lesen und schreiben lernen.
Ja, genau.
Hat sie als Köchin gearbeitet, hat sich da um viele, viele Waisenkinder, Schwestern und Studentinnen gekümmert.
Ich bin da bloß gerade am Blättern.
Und dann muss sie, glaube ich, auch die Gabe der Vorsehung gehabt haben. Aber genau, da erzählen sie uns bestimmt später nach auch noch etwas. Oder wie Sie sagen, hatte sie ja wahrscheinlich immer schon diese innere hohe Sensibilität und immer schon diese Sehnsucht, wobei man sich vorstellen kann, dass das so im Leben dieser afrikanischen Naturvölker viel leichter vielleicht auch war, als wir uns das heute vielleicht manchmal, wir weiter davon entfernt sind, von einem ganz natürlichen Zugang auch zur Innerlichkeit oder zur Seele oder überhaupt zu diesen, zur Schöpfung überhaupt. Und von daher auch diese tiefe, tiefe Dankbarkeit, die sie da erfahren hat. Und vielleicht auch, Ja, jetzt haben Sie geschaut, haben Sie es vielleicht gefunden, aber sonst ist es jetzt auch gar
ja,
nicht.
Ja, da war ich jetzt also ehrlich gesagt
nicht so wichtig.
Mit dem zu finden. Ich meine, das ist klar, es wäre noch interessant gewesen, wenn wir das gefunden hätten, dass es da Widerstände gäbe und dass der Patriarch von Venedig sozusagen sich für sie stark gemacht hätte. Das wäre jetzt noch schön gewesen, aber sie hatte tatsächlich auch diese Gabe der Vorsehung, also der Schau der Dinge, das sage ich euch jetzt gerade mal schnell, Moment.
So, hier. Und obwohl sie Schwarze war, vielleicht ist auch das noch wichtig, also die italienische Bevölkerung hat ja wohl großen Anteil genommen auch an ihrem Schicksal, also dass sie da Christin geworden ist, sich bekehrt, also nicht bekehrt, nein, das ist jetzt hier falsch, dass sie getauft wurde, das wurde, glaube ich, sie wurde da ja auch ganz herzlich aufgenommen oder die Menschen haben das dort richtig mit großer Anteilnahme mitgefeiert und mitgelebt.
Ja, das war natürlich schon auch von eine gewisse Sensation, erstens mal eine farbige Schwester zu haben und dann zweitens natürlich auch, wenn sie in ganz Italien musste, sie ja dann ihre Biografie erzählen, sie musste ja ihren ganzen Lebenslauf erzählen, was sie alles mitgemacht hat. Und das war natürlich schon für viele Menschen eine Sensation. Die haben natürlich dann auch tatsächlich daran Anteil genommen. Hier habe ich jetzt noch das gefunden. Sie hatte die Gabe der Vorsehung, der Prophetie. Während des Zweiten Weltkrieges hatten die Leute viel Angst, eben vor den Angriffen, vor den Bomben. Und Bagitta versuchte ihnen die Angst zu nehmen, indem sie ihnen versicherte, dass die Häuser ihrer Familien verschont bleiben würden. Und so war es auch. Nicht eine Bombe traf eines der Häuser. Die Leute haben angefangen, sie wegen dieser Wunder zu verehren. Doch das wollte sie nicht. Sie sagte, die Ehre muss an meinen guten Meister gehen. Sie nannte Jesus ihren guten Meister bis ans Ende ihres Lebens. Und das war eines. Und sie hatte eben einen ganz tiefen Glauben und sie hatte immer ganz viel Hoffnung, obwohl sie schreckliche Dinge so durchleben musste. Und dieser Glaube an die Liebe Gottes ließ sie neuen Mut schöpfen, nämlich, ich gehe langsam, langsam in die Ewigkeit. Ich gehe mit zwei Koffern. Einer erhält meine Sünden, aber der andere ist ja viel schwerer und schöner. Der enthält die unendlichen Verdienste Jesu Christi. Und eines Tages kam sie nach Bologna, wo sie der Bischof fragte, Schwester, was würden Sie tun, wenn der Herr käme, der dich verkauft hat und dich so viel leiden hat lassen? Und da antwortete sie ihm eben, ich würde mich niederknien und ihm die Hände küssen. Nur durch diese Leute konnte ich ein Kind Gottes werden. Und das ist dieses Beeindruckende, dass sie so keinen Hass, keinen Groll in ihrem Herzen hatte. Und trotzdem war es aber schon so, dass dieses Durchleben der Folter, der Entführung, der Sklaverei, dass das schon ganz tief in ihrer Seele auch noch drin war, nämlich auf ihrem Sterbebett. Dadurch lebte sie nochmals diese furchtbaren Tage der Sklaverei. Da sagte sie dann vor ihrem Tod, löst mir die Ketten, sie sind so schwer. Löst mir die Ketten, sie sind so schwer. Und am 8. Februar 1947, da wurde sie von jener Last befreit. Und dann hauchte sie, wie bin ich glücklich, die Gottesmutter, die Gottesmutter. Also das Leben, sie hatte schon so eine ganz große innere Freiheit. Und trotzdem auf dem Sterbebett kam nochmals diese ganze Geschichte hoch, diese ganze Lebensbiografie, diese ganze Entführungssklaverei und der Weg ihres Lebens halt auch. Löst mir die Ketten, löst mir die Ketten. Das war so, ja, da kam
das. Was meinen Sie, wie ist das zu verstehen, ob das dann doch noch auch so ein Rest vielleicht doch noch in ihr war, wo sie nicht verzeihen konnte oder ob sie das stellvertretend für ihre ganzen Leidensgenossinnen und ihre ganzen Mitmenschen in Afrika gemeint hat?
Ich glaube halt einfach schon auch, gell, dass das Leiden, dass ihre Geschichte sie nie ganz verlassen hat. Das heißt, diese Erfahrungen, dieses Trauma, das sie haben musste, das hat sie sozusagen wie mit den Leiden Christi vereint, weil sonst wäre sie nie so eine fröhliche Schwester geworden. Sonst wäre sie nie so eine fröhliche, ausgeglichene Schwester geworden, so, die den Menschen so viel Trost schenken konnte, die den Menschen so eine Hilfe war. Und dadurch war es aber dann so, dass sie sicherlich auch so, dass sie das auch wie mitgetragen hat, auch für all die Menschen, die zu ihrer Zeit, aber die auch heute noch in der Sklaverei sind, die in der Sklaverei drinstecken. Und ich denke schon auch, dass die heilige Birgitta, dass die uns da heute schon auch eine ganz große Helferin sein darf. Sie wollte diese Leiden nicht weghaben. Sie hat sie getragen. Sie hat sie getragen und so verbunden mit den Verdiensten Jesu. Und so hat sie sie wie fruchtbar gemacht. Und dass sie das getragen hat, das zeigen eben diese Sätze auf ihrem Sterbebett, wo sie wie das alles nochmals durchlitten hat. Wie ein zweites Durchleben. Und das ist dann so beeindruckend. Und eben dann aber schon auch diese Heilung, die Gottesmutter, wie bin ich glücklich. Wie bin ich glücklich? Und da denke ich schon, dass uns die heilige Josephine Birgitta vom Himmel her an ihrem Gedenktag, also übermorgen, schon so eine ganz große Helferin sein darf.
Ja, denn was Sie sagen, das ist ja eigentlich, muss ja wie ein Wunder gewesen sein, was an ihr selber passiert ist, dass sie eigentlich in ein normales Leben treten konnte, wie Sie gerade so das angesprochen haben. Sie muss ja traumatisiert gewesen sein von dem, was sie da erlitten hat und die Qualen und die Todesqualen und die Ängste, die sie als Kind, als kleines Kind da ausgestanden hat, und nie ist sie zu ihrer Familie zurückgekommen. Dann hat sie sich eben bekehrt, ist Christin geworden. Da musste eigentlich Gott an ihr irgendwo ein Wunder gewirkt haben, weil zu jedem anderen Menschenleben hätte man gesagt, da muss jetzt erstmal wieder ganz viel Verletzungsarbeit geleistet werden, da muss eine Therapie gemacht werden. Gott war dann offensichtlich ihr Therapeut, oder?
Ja, das ist eigentlich auch der Grund, gell? Ihr Leben war im Prinzip ein einziges Wunder. Ihr Leben, an ihrem Leben sieht man so diese Allmacht der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb habe ich diese Heilige irgendwie so gern, weil es ist so, ihr Leben, das ist jetzt das falsche Wort, ihr Leben ist irgendwie so verrückt, so großartig, es zeigt so diese Größe Gottes. Und natürlich, eines ist ganz klar, wenn sie das alles, was sie mitgemacht hat, das zeigt so diese Größe Gottes, diese Größe der Barmherzigkeit, Größe und Barmherzigkeit Gottes. Sonst hätte sie das nie aushalten können. Das war ja ein Trauma, wenn sie das alles so durchlebt, die ganzen Tätowierungen, dieses Eingeriebenwerden mit Salz, diese Ängste, diese Flucht, dieses Verstecken, dieses wieder gefoltert werden, liegen gelassen werden. Die lag ja manchmal einen Monat da, hat sich kein Mensch um sie gekümmert. Und wenn man gemerkt hat, die Sklaven, die sterben jetzt, dann hat man sie hinausgeworfen, irgendwo aufs Feld hinaus. Also das kannst du im Prinzip gar nicht irgendwie so, das kann man nicht, das Leben von der Josephine Birgitta ist ein einziges Wunder. Und deshalb ist es so schön, gell? Eine Sklavin wird heilig. Was für eine Hoffnung für viele Menschen, das heißt doch für uns alle so all, wir haben natürlich heutzutage ganz andere Versklaven, wir versklaven uns ja selber, aber das heißt, es gibt Hoffnung, mit Gott hat unser Leben eine Hoffnung, mit Gott hat unser Leben eine Hoffnung und mit Gott kannst du die größten, ja, das sieht man hier an ihrem Leben, mit Gott kannst du die größten, ja, die größten Verletzungen deines Lebens tragen und ertragen, und er trägt sie nämlich mit. Und er hat sie für uns schon alle getragen.
Ja, das scheint mir die ganz, ganz große Verheißung auch zu sein, oder wo wir sie heute auch ja, für uns vielleicht auch lieb gewinnen können oder einfach sie auch bitten können, dass, ja, wie viele Menschen leiden unter Verletzungen und sind da vielleicht auch, bleiben da stecken und kommen nicht zu diesem Schritt der Versöhnung mit dem eigenen Leben nicht weiter oder ja, stecken fest oder merken auch, dass da vielleicht gar keine Therapie hilfreich ist oder dass sie da nicht auf den richtigen treffen. Und dann ist es doch einfach auch eine ganz große Erleichterung, dass man nicht mehr die Last mit sich rumschleppen muss, so wie Bakita dann auf dem Sterbebett sagt, die Ketten, ja, die Mutter Gottes hat sie dann gelöst, alle Ketten gelöst, hat sie frei gemacht.
Ganz schön wäre noch dieser Gedanke, Papst Benedikt hat in seiner Enzyklika Spe Salvi, hat er geschrieben, ja, da nennt er die heilige Bakita als, da nennt er sie als Vorbild der Hoffnung, die stärker ist als die Leiden der Sklaverei. Also da nennt er die
Papst Benedikt. Stimmt, ja, ein ganz toller Gedanke.
Mhm. Ja, gell, das so, also wir dürfen Hoffnung, weil Verheißung, apropos Verheißung, wir dürfen Hoffnung haben, aber im Blick auf das Kreuz. Im Blick auf das Kreuz, da wo Jesus alle Mutlosigkeit, alle Hoffnungslosigkeit durch seine Auferstehung dann gewandelt hat, verwandelt hat in Hoffnung, in Licht, in Leben, in Zukunft. Und das sehen wir hier bei dieser Josefine Bakita, das ist das Beeindruckende, Berührende an ihrem Leben.
Ja, und umso schöner, weil da und nur dort ist mir eigentlich auch schon der Name mal begegnet, das ist auch zum ersten Mal in dem Schreiben von Papst Benedikt, und das wäre vielleicht auch wichtig und gut, sie überhaupt zu nennen, eben auch in so einem Schreiben, dass es überhaupt bekannt wird. Ja, und ich sehe, jetzt haben wir ein bisschen unsere Hörer vernachlässigt, weil wir, vielleicht sind sie auch alle so angerührt und haben so, waren so ganz Ohr und haben sich da auch so ganz mit hineinnehmen lassen. Sie haben noch die Möglichkeit, ein paar Minuten verbleiben noch, uns jetzt unter der 089 zu erreichen. 517-008-008, das ist die Hörernummer. Wenn Sie vielleicht auch etwas sagen möchten, eine Erfahrung haben mit dieser großartigen Heiligen Josefine Bakita. Und eine erste Hörerin hat uns hier auch erreicht und ich darf jetzt hier begrüßen Frau Jobst. Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Beate Jobst und ich komme aus der Nähe von Steinau an der Straße. Das liegt ungefähr 30 Kilometer südlich von Fulda.
Ah, okay.
Ja, und wir waren, lassen Sie mich kurz überlegen, 2017, glaube ich, in Skio und haben dort auch den Orden der Canossianerinnen besucht und das Grab der Heiligen Josefine Bakita. Und wir hatten das große Glück oder die Freude, eine Führung dort machen zu können mit einer Ordensschwester, die sie selbst noch erlebt hat. Und ich habe mir auch dieses kleine Büchlein gekauft, wovon Sie reden. Das ist hier so ein kleines dunkelgrünes Buch. Ne? Ja. Das gibt es dort in dem Orden in allen Sprachen übersetzt zu kaufen. Und wir haben dort die ganzen Dinge gesehen, die sie zu Lebzeiten dann im Orden gehabt hat, auch Dinge, die sie mitgebracht hat. Allein dieses Zeugnis auch von der Schwester, wie sie beschrieben hat, wie sie schon sagten, dass sie keinerlei Hass empfunden hat, das hat uns alle so tief bewegt. Trotz dieser unendlichen Qualen und dieser Schmach, die sie erlitten hat, hat sie alles in Liebe betrachtet. Sie hat ihre Peiniger in Liebe und Mitgefühl betrachtet. Ich kann mich an einen Ausspruch erinnern, wo sie sagte, sie tun mir so leid, denn sie können ja nichts dafür. Sie können nichts dafür, dass sie so, sie wissen nicht, dass sie Böses tun, weil sie Gott nicht kennen. Also sie kennen ja die Liebe nicht. Sie kennen Gott und Jesus nicht und von daher kann sie ihnen das auch nicht anlasten. Also sie hat selbst da irgendwo noch, man kann es nicht beschreiben. Also jeder normale Mensch würde sagen, da bleiben doch Restgefühle von ja, negative Gefühle da. Das kann man doch nicht alles einfach so. Aber sie hat es tatsächlich komplett in Liebe verwandelt durch die Gnade Gottes einfach. Ja.
Und Frau Jobst. Ja, ganz toll, dass Sie uns anrufen und uns das auch schildern, dass Sie auch dort waren und wie Sie das dann auch berührt hat.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Sache. Sie hatten nachher nach dieser Sache gefragt, wegen dem Eintritt, warum der Patriarch von Venedig ihr beigestanden hat. Also soweit ich das in Erinnerung habe, war das nicht ein Problem im Orden, dass sie da nicht aufgenommen werden sollte, sondern sie war so geliebt auch von ihren dann neuen Herren, sage ich jetzt mal, die sie ja nicht als Herren benutzt haben, weil also sich nicht so gesehen haben, sondern sie war ein Familienmitglied, sie war das Kindermädchen dieses kleinen Mädchens und sie war eigentlich ihre fast wie eine Schwester. Und sie sollte in dieser Familie bleiben, also die wollten sie eigentlich nicht gehen lassen. Und das war ein regelrechter Kampf. Und da hat sie gesagt, da hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben Nein gesagt, weil als Sklavin war sie gewohnt, immer nur Ja zu sagen und immer nur das zu tun, was ihr Herr ihr befiehlt.
Danke.
Da hat sie zum ersten
Danke.
Mal versucht, hat sie zum ersten Mal sich durchsetzen wollen, weil sie diese tiefe innere Zug, diese Liebe einfach erwidern wollte in dieser Ordensberufung. Und
Genau, danke, dass Sie
da
das
war
noch
sie, ja,
anfügen, dass
also
sonst
das
wäre
war
sie
nicht
gar nicht
der
Christin
Orden.
geworden.
Nein, das war auch nicht der Orden, der sie gehindert hat, hätte. Da war nicht das Problem. Das Problem lag in der Familie, die sie eben auch lieb gewonnen hatten und sie da behalten wollten. Und
Ja.
das,
Danke, Frau
ja.
Jobst. Angesichts der Zeit muss ich mich jetzt bei Ihnen verabschieden, aber
Ich
ich finde das
weiß.
ganz toll, dass Sie angerufen haben und das
Ja,
hier
bitte.
mitgeteilt haben. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Frau Jobst. Und als letzte Hörerin haben wir hier noch aus Meran, Frau Ladurna, wenn ich den Namen richtig ausspreche, sonst korrigieren Sie mich. Hallo, grüß Gott.
Ja, hallo, hallo, grüß Gott. Ja, mein Name ist Lakhmala Dona aus Meran. Grüß Gott. Ich wollte Zeugnis geben wegen Mutter Bakita. Und zwar, als ich 1993 in Schio, also in San Martino Schio war, und zwar ist dort immer die Mutter Gottes erschienen, die Renate Baron erschienen, ja. Ich mache es ganz kurz, ich wollte so anderes erzählen. Und dann bin ich mit dem Franz Göbele runter nach Schio gefahren, wo die Mutter Bakita ja war, nicht, bei den Canossianerinnen. Und dann bin ich dann in ihr Zimmer gegangen, wo sie gelebt hatte. Und also ich sehe das nur ich sehe das noch genau vor mir. Und der Rollstuhl, wie alles war, das ganze Zimmer. Und als ich dann wieder aus dem Zimmer herausging, ich muss jetzt schnell reden, weil ich ja bald fertig, ich wollte sie mir erzählen. Und dann habe ich an der Ecke, als ich rausging, und ich bin nicht an der Ecke stehen geblieben, und dann habe ich halt einen Rosenduft gespürt. Weil ich habe eine Beziehung zu den Afrikanerinnen, weil ich wollte praktisch Medizin studieren und wollte nach Afrika raus, ja, als Franziskanerin, ja. Und ich habe eine Beziehung zu den Schwarzen. Und ich weiß nicht, warum es ist, einfach so. Und der Franz schaute mich halt an, weil ich sagte, Franz, ich rieche halt nicht an Rosenduft, an Rosenduft, ne? Und der Franz schaute mich nur an, weil ich weiß genau, ich kann nicht bezeugen, dass es ein Rosenduft war, gell? Ich wollte zwar noch andere Sachen erzählen, aber das überrascht mich, gell? Ich wollte nur sagen, ich habe es
Danke.
gespürt, gell?
Ja, vielen Dank. Ich
Das
denke,
ist
das ist
wirklich,
Ihnen.
wirklich wahr, gell? Und ich
Ja.
habe eine Beziehung zu Mutter Bakita, ich habe ein großes Bild von ihr hängen bei mir daheim, immer, gell?
Schön,
Schön.
Die Augen, die leuchtenden Augen, das ist nur Liebe, die strahlte nur Liebe aus, ne? Also die Augen, die sind so wunderschön. Und ich habe eine
Vielen Dank,
Beziehung
Frau
eben
Ladurna, dass Sie
zu
uns
Afrika, gell?
das ganz persönliche Erlebnis hier mitteilen und dass das für Sie auch bestimmt etwas ganz, ganz Besonderes dann war, dass Sie das in dem Moment diesen Rosenduft riechen durften und da auch eine tiefe Verbundenheit dann verspürt haben zu, ja, wie Sie sagen, Mutter Bakita, wie sie da in Italien dann auch genannt wurde. Ja, wir könnten noch lange darüber reden, glaube ich, und uns auch weiter ja, davon anstecken lassen, von dieser großen Liebe, die von dieser heiligen Sklavin ausstrahlt. Wir kommen aber zum Ende dieser Sendung und vielleicht möchten Sie noch ein Wort zum Abschluss sagen, Pfarrer Sauter, und uns dann auch noch ganz vor allem auch im Gedenken eben dieses Gedenktages, dieses Internationalen Tages des Gebetes für die Opfer von Menschenhandel, der dann auch übermorgen sein wird, gleichzeitig mit dem Tag, Gedenktag der heiligen Josephine Bakita. Uns auch noch den Segen
Genau.
spenden.
Mei, ich kann euch nur einladen, wer im Sommer mal nach Italien runterdüst mit dem Auto oder wie auch immer, macht einen Halt in Schio, besucht dort die heilige Josephine Bakita und lasst euch einfach beschenken mit diesen himmlischen Gnaden. Das würde ich machen und ich gebe euch jetzt noch allen den Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne alle, die zugehört haben, alle leidenden und kranken Menschen segne auf die Fürsprache dieser Heiligen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Thomas Sauter, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und so ausführlich und auch so ergreifend und selber ergriffen von der heiligen Josefina Bakita gesprochen haben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, das im Podcast noch einmal nachzuhören, wenn Sie das ein oder andere möchten. An dieser Stelle verabschiedet sich und dankt herzlich fürs Zuhören an Jutta Engert.